Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Unverhofft könnte es doch nun ein etwas ruhigerer Sonntagabend werden in Israel und im Gazastreifen. Nach tagelangen schweren Kämpfen soll es nun offenbar eine Waffenruhe geben. Wir berichten gleich darüber. Außerdem schauen wir in die Ukraine. Erneut ist das größte Atomkraftwerk Europas beschossen worden an diesem Wochenende. Die Internationale Atomenergiebehörde ist besorgt und spricht von einer sehr realen Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Auch das ein Thema gleich. Und China wollte seine Militärmanöver rund um Taiwan heute beenden. Die Lage ist allerdings weiterhin angespannt. Was in der Fußball-Bundesliga los war und ist, das erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Und im Anschluss geht es um ein inzwischen umstrittenes Symbol in Spanien, nämlich um den schwarzen Stier, den man häufig am Straßenrand sieht. Das hören Sie dann um 18.40 Uhr. Es war ein sehr unruhiges Wochenende in Israel und im Gazastreifen. Nachdem die israelische Armee einen Anführer des islamischen Dschihad getötet hatte am Freitag, feuerten militante Palästinenser viele Raketen auf Israel. Israel beschoss seinerseits auch weitere Ziele im Gazastreifen. Nun scheinen sich beide Seiten auf eine Waffenruhe geeinigt zu haben. Was bislang bekannt ist, fasst Julio Segador zusammen.
Es könnte möglicherweise noch heute Abend eine Feuerpause in der jüngsten Gaza-Krise erreicht werden. Medienberichten zufolge haben sich Israel und der islamische Dschihad unter ägyptischer Vermittlung darauf geeinigt, ab 20 Uhr Ortszeit die Kampfhandlungen einzustellen. Eine offizielle Bestätigung dieser kolportierten Waffenruhe steht allerdings noch aus. Dem vorausgegangen waren fieberhafte Bemühungen der ägyptischen Unterhändler, die versucht hatten, vor allem den islamischen Dschihad zu einer Feuerpause zu drängen. Die islamistische Organisation dagegen pochte, so heißt es, auf Vergeltung für die zwei durch das israelische Militär getöteten, hochrangigen Mitglieder der Organisation. Israelische Militärs hatten dagegen schon gestern betont, alle wichtigen militärischen Ziele erreicht zu haben. Als Gegenleistung für die Feuerpause soll Israel zugesagt haben, die Energieversorgung des Gazastreifens wieder anlaufen zu lassen. Zuletzt war das einzige Kraftwerk in Gaza aufgrund Treibstoffmangels kaum noch funktionsfähig. Die Folge waren stundenlange Stromausfälle im Gazastreifen. Den ganzen Tag über hatte es trotz der ägyptischen Vermittlungsbemühungen heftige Kampfhandlungen gegeben. Auf beiden Seiten war intensiv militärisch agiert worden. Israel beschoss zahlreiche Stellungen des islamischen Dschihad, vor allem im Norden des Gazastreifens. Die Terrororganisation wiederum nahm einige südisraelische Orte unter heftigen Raketenbeschuss, darunter die Städte Beersheba und Ashdod. Auch im Süden der Metropole Tel Aviv gab es zeitweise Sirenenwarnungen. Fast alle aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen wurden dabei durch das israelische Abwehrsystem neutralisiert. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums starben seit Freitag im Gazastreifen 31 Menschen, mindestens 275 seien verletzt worden, hieß es. Dass der Konflikt möglicherweise nicht weiter eskaliert, zeigte sich daran, dass die islamistische Hamas, die im Gazastreifen das Sagen hat, nur wenig Ehrgeiz hatte, in die laufenden Kämpfe einzusteigen. Hamas-Führer Haniyeh erklärte zurückhaltend, man verfolge die intensiven Bemühungen aller Parteien, der Aggression gegen die Menschen in Gaza ein Ende zu setzen. Für Aufsehen sorgte in Israel am Vormittag ein Treffen von Ministerpräsident Yair Lapid mit Oppositionsführer und Ex-Premier Benjamin Netanyahu. Beide erörterten in einem Gespräch zentrale Sicherheitsfragen. In einem Statement betonte Netanyahu danach, er unterstütze die Regierung in ihrem Kurs und auch die Militärführung des Landes vollständig. Er habe mit all seiner Erfahrung dem aktuellen Ministerpräsidenten zudem zahlreiche Ratschläge gegeben. Eine heikle Aussage, die Regierungschef Lapid nicht gerade gut aussehen lässt. Beide, Netanyahu und Lapid, sind bei der Parlamentswahl am 1. November die größten Konkurrenten.
Soweit Julio Segador. Wenn es um Europas größtes Atomkraftwerk geht, dann liegen die Nerven schnell blank. So ist das auch an diesem Wochenende wieder gewesen. Das ukrainische Atomkraftwerk in Saporizhia wurde erneut beschossen. Russland und die Ukraine beschuldigen sich seitdem gegenseitig dafür. Die Internationale Atomenergiebehörde ist alarmiert und versucht, Zugang zu der Anlage zu bekommen, die allerdings ja von russischen Soldaten besetzt ist. Über die Eskalation an diesem Wochenende und über weitere Kampfhandlungen in der Ukraine berichtet Marius Reichert.
Auf Fotos im Internet sind Wolken über dem Atomkraftwerk in Energodar in der Region Saporischschja zu sehen. In der Nacht soll es dort wieder Explosionen gegeben haben. Die Ukraine sagt, ein Mann sei verletzt worden, ein Zwischenlager wurde getroffen. Darin rund 170 Behälter mit abgebrannten Brennelementen. Außerdem seien Sensoren zur Strahlenmessung beschädigt worden. Der ukrainische Präsident Zelensky zeigte sich besorgt. Leider hat sich die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja dramatisch verschlechtert. Russische Truppen haben als erste in der Welt ein Kernkraftwerk für Terroranschläge genutzt. Das größte in Europa. Wir werden die Welt darauf aufmerksam machen und auf neue Sanktionen gegen Russland drängen, weil es eine große globale Bedrohung darstellt. Bereits am Freitag trafen Granaten eine Hochspannungsleitung auf dem AKW-Gelände. Russland und die Ukraine machten sich dabei gegenseitig für den Angriff verantwortlich, so auch nach dem erneuten Beschuss in der Nacht. Weil Experten keinen Zugang bekommen, ist es schwer, die Situation vor Ort zu bewerten. Der Leiter der Regionalverwaltung von Saporischschja, Alexander Staruk, sagt, seine Mitarbeiter hielten den Betrieb am Laufen, trotz des Beschusses. Trotzdem sei die Lage ernst. Wegen der Zerstörungen während des Krieges und der Zerstörung der Stromnetze durch die Besatzer besteht die Gefahr, dass der Strom aus dem Kernkraftwerk nicht mehr geliefert werden kann, wenn sie weiterhin auf dieselbe Weise angreifen. Der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation Grossi sprach deshalb vom Risiko einer atomaren Katastrophe. Er verlangte, dass internationale Experten Zutritt zum AKW bekämen. Unterdessen ist ein zweiter Konvoi mit Getreidefrachtern nach ukrainischen Angaben ausgelaufen. Demnach hätten 4 Schiffe verschiedene Schwarzmeerhäfen verlassen. Die Frachter haben insgesamt fast 170.000 Tonnen Getreide geladen. Präsident Zelensky sagte, dass die Häfen von Odessa in naher Zukunft mindestens 100 Schiffe pro Monat abfertigen könnten. Damit könne eine weltweite Hungerkrise verhindert werden. Es ist uns gelungen, die Exporte ukrainischer Agrarprodukte auf dem Seeweg wieder aufzunehmen. Auch wenn es noch sehr früh ist, um eine allgemeine Bewertung dieses Prozesses vorzunehmen, können wir doch sagen, dass dies für uns und für alle unsere Partner positiv ist. Das größte Sicherheitsrisiko ist jedoch noch nicht beseitigt und die Bedrohung durch russische Provokationen und Terrorakte besteht weiterhin. Die ukrainische Armee gerät derweil im Gebiet Donezk im Osten zunehmend unter Druck, hat vorerst aber eigenen Angaben zufolge alle Vorstöße Russlands abgewehrt. Das sei auch westlichen Waffen zu verdanken, sagte Präsident Zelensky. Insbesondere um das etwas südlicher gelegene Bachmut toben seit Tagen heftige Kämpfe. Sollten Bachmut und andere kleinere Orte fallen, wäre der Weg für Russlands Truppen weitgehend frei in Richtung der strategisch wichtigen Industriestädte Slowjansk und Kramatorsk.
Über die aktuelle Lage in der Ukraine berichtete Marius Reichert. Wir kommen ins Inland. Die Menschen in Deutschland müssen noch mehr Energie sparen im Winter. Zu dem Schluss kommt die Bundesnetzagentur. Sie geht nämlich davon aus, dass sich der Gasmangel nur noch in 2 Best-Case-Szenarien verhindern lasse. Und für diese Szenarien müssten die Verbraucherinnen und Verbraucher mindestens 20% einsparen, also mehr als bislang. In den anderen Szenarien drohe im Dezember ein Gasmangel. Unterdessen wird in der Politik weiter gesprochen über Alternativen, zum Beispiel auch Atomkraftwerke. Die Wortmeldungen an diesem Wochenende fasst Gudula Geuter zusammen.
In einer kontroversen Debatte über die Energieträger, die in den kommenden 2 Wintern zum Einsatz kommen sollen, herrscht in einer Frage Einigkeit. Das Bundeswirtschaftsministerium sollte bald die Ergebnisse des 2. Stresstests vorlegen. Das verlangt der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Der Test müsse ernst genommen werden, mahnt der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Und auch E.ON-Chef Leo Birnbaum verweist auf die Testergebnisse. Angekündigt ist, dass in einigen Wochen neue Aussagen möglich sein sollen, ob oder wie viel Strom in Deutschland fehlt.
Ich möchte die Bundesregierung auch von dieser Stelle aus auffordern, jetzt schnell Entscheidungen zu treffen.
Hatte CDU-Chef Friedrich Merz kürzlich beim Besuch des Kernkraftwerks Isar 2 in Bayern betont. Und er meinte damit dessen Weiterbetrieb. Und zwar möglichst nicht für weitere Wochen oder Monate, sondern Jahre. Tatsächlich bestehe bei Isar 2 eine besondere Situation, hatte vor wenigen Tagen Niedersachsens Umweltminister, der SPD-Politiker Olaf Lies, zugestanden und Isar 2 mit dem AKW Emsland in seinem Bundesland verglichen.
Ja, im Emsland besteht kaum die Chance. Wir gehen also schon im November eigentlich in den Ausphasungsbetrieb. Dann ist nur noch 75% der Leistung möglich. Und wenn man ganz optimistisch ist, dann könnte man 3 oder 4 Wochen vielleicht verlängern, weil eben die Brennelemente optimal auf die Restnutzungszeit ausgelegt sind. Das sieht bei Isar 2 tatsächlich anders aus.
Gegenüber dem ARD-Hörfunk hatte er allerdings hinzugefügt.
Aber was es nicht heißen darf, ist die Beschaffung neuer Brennelemente und durch die Hintertür den Versuch, den Ausstieg aus der Kernenergie schon wieder zurückzudrehen. Das darf uns nicht passieren.
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bezweifelt der E.ON-Chef Birnbaum, dass die Strompreise rasch wieder sinken werden. Als Grund nannte er nicht nur das Gas, das in gewissen Mengen verstromt wird, sondern auch den niedrigen Wasserstand in Flüssen und Seen mit Folgen für Wasserkraftwerke und begrenzte Kohlekapazitäten. Das Thema Isar 2, so betonte er, sei für E.ON nach den bisherigen Gesprächen mit der Regierung erst einmal erledigt. Komme die Politik nach dem Stresstest zu einer anderen Bewertung, werde man sehr ernsthaft versuchen, den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Industriepräsident Russwurm fordert Vorkehrungen, die Zeit rennt davon, warnte er gegenüber der deutschen Presseagentur. Während man auf das Ergebnis des Stresstests warte, würden weiterhin Brennstäbe verbraucht. Die Frage des sogenannten Streckbetriebs erledige sich so in Kürze von selbst. Der Chef des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König, dagegen warnt. Im Tagesspiegel fordert er vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine eine neue Risikobewertung der Sicherheit von Kernenergie. Die Entscheidung über einen Weiterbetrieb dürfe erst nach einer vollständigen Faktenerhebung getroffen werden, mahnte er. Neben der unmittelbaren Sicherheit der Kernkraftwerke gehe es auch nach wie vor um die Entsorgung. Der Chef der Bundesnetzagentur Müller lässt die Frage nach dem Weiterbetrieb der drei verbliebenen AKW mit Blick auf den Stresstest offen. Er verweist auf eine besondere Situation in Frankreich, wo man auf Strom und Solidarität aus Deutschland angewiesen sei und darauf, dass sich viele Menschen strombetriebene Heizlüfter kauften. Das sei zwar eine wahnsinnig teure Idee, die Menschen kauften sie aber trotzdem. Ob möglicherweise mehr als ein Streckbetrieb notwendig werden könnte, ob also neue Brennelemente für einen längeren Weiterbetrieb nötig werden könnten, ließ er offen. Erst einmal stelle sich die Frage, was für den nächsten Winter relevant sei. Einer anderen Idee dagegen erteilte er eine klare Absage, der des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der Fracking in Norddeutschland ins Spiel gebracht hatte. Es gehe um die zwei Winter, in denen Deutschland noch auf russisches Gas angewiesen sei. Zitat, das wird Fracking nicht schaffen. Niedersachsens Energieminister Lies sagt es ausführlicher.
Wenn wir es ganz optimistisch sind, dann glaube ich, und das sagen alle Fachleute, wird es vor Ende des Jahrzehnts überhaupt nicht die Möglichkeit geben, selbst wenn man es wollen würde.
Schiefergas trage damit nichts zur kurz-, mittel- oder langfristigen Energieversorgung bei.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Gudula Geuter. Gerade kann man ja noch schöne und vor allem günstige Trips machen mit dem 9-Euro-Ticket. Das läuft allerdings Ende August aus. Nicht nur die Grünen drängen darauf, dass es danach ein ähnliches Angebot gibt. Aber wer soll das finanzieren? Der Bund sagt jetzt, wir eher nicht. Uwe Jänert.
Über das 9-Euro-Ticket wird auch weiterhin diskutiert. Finanzminister Lindner wird im Interview mit der Augsburger Allgemeinen jetzt aber deutlich. Für eine Finanzierung durch den Bund ist im Haushalt kein Geld vorgesehen. Jeder Euro müsste durch Kürzung anderswo mobilisiert werden. Die Grünen hatten vorgeschlagen, die pauschale Versteuerung von Dienstwagen abzuschaffen und dieses Geld für einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket einzusetzen. Auch dafür gibt es von Lindner aber eine Absage. Auch die Bundesländer scheinen sich nicht einig zu sein, wie eine weitere Rabattaktion für den Nahverkehr aussehen könnte. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter hat schon gesagt, er sehe ausschließlich den Bund für die Finanzierung eines günstigen Nahverkehrstickets in der Pflicht. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Schäfer aus Bremen hatte gesagt, die Länder seien bereit, ein Ticket mitzufinanzieren. Unterstützung kommt von der Linken. Parteichef Schirdewan hat sich im ARD-Sommerinterview dafür ausgesprochen, das 9-Euro-Ticket zu verlängern. Das 9-Euro-Ticket läuft Ende des Monats aus. Es gibt zwar verschiedene Vorschläge für einen Nachfolger, eine neue Regelung ist aber bisher nicht in Sicht.
Soweit Christopher Jänert. Dass Krieg in der Ukraine ist, das spürt man auch auf den Böden in Deutschland, genauer gesagt den Äckern. Im kommenden Jahr sollten die Landwirtschaftsbetriebe eigentlich weniger Getreide anbauen. Das war der Plan. Kurz bevor die Landwirtinnen und Landwirte jetzt aussehen, ändert der Agrarminister aber die Vorgaben. Und nicht alle finden das gut. Mehr dazu von Uwe Jahn.
Der Artenschutz muss warten. Die Vorschriften, denen zufolge 4% der landwirtschaftlich genutzten Flächen stillgelegt werden und auf den Äckern regelmäßig die Nutzpflanzen gewechselt werden sollen, diese Vorschriften sind ausgesetzt. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen sagt:
Wir verschieben das Ganze um ein Jahr. Damit haben die Bauern jetzt Klarheit, sie wissen, was sie anbauen können. Ich sage aber auch, die Grundrichtung muss klar sein. Wir dürfen die Krisen nicht gegeneinander ausspielen. Am Ende verschärfen wir nur alle.
Nach der Entscheidung der EU-Kommission zur Lockerung der Vorgaben wuchs der Druck auf Özdemir. Die deutschen Landwirte hatten ohnehin schon längst ein Angebot gemacht, wie sie mehr produzieren könnten, wenn sie mehr Fläche dafür nutzen dürften. Auch die Union wetterte gegen die 4%. Jetzt sagt der Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg, Peter Haug, CDU:
Ja, der Vorschlag ist gut. Er entspricht dem, was wir mit großer Mehrheit bei der Agrarpolitischen Konferenz gefordert haben.
Damit es wirklich so kommt, muss noch der Bundesrat zustimmen. Kein Problem, meint Peter Haug.
Da wackelt keine Bundesratsmehrheit mehr. Die Landwirte können sich darauf einstellen, dass die Verordnung so kommt, wie sie der Bundesminister jetzt vorgeschlagen hat.
Allerdings gibt es beim Deutschen Bauernverband durchaus einen kritischen Unterton, wenn Verbandspräsident Joachim Ruckwied den Vorschlag zwar begrüßt, aber meint, das komme in letzter Minute. Der Bundeslandwirtschaftsminister betont, dass die entsprechenden Flächen nur für die menschliche Ernährung genutzt werden sollen. Schließlich gehe es darum, die Getreidemärkte zu beruhigen und einen Beitrag für die Ernährungssicherheit zu leisten. Kritik äußert die Naturschutzseite. Antje von Brok, BUND.
Das ist leider keine besonders weitsichtige Entscheidung. Ohne Insekten keine Ernte. Und je weniger naturbelassene Lebensräume wir haben, desto weniger Insekten haben wir auch.
Antje von Brok sagt, seit dem Jahr 2000 sei die Insektenmasse in Deutschland um 75% zurückgegangen. Das gefährde auf die Dauer auch die Ernährungssicherheit. Cem Özdemir spricht von einem Kompromiss, der auch wehtue. Er will, dass die Ackerflächen, die schon jetzt stillgelegt worden sind, stillgelegt bleiben als Refugium für den Arten- und Insektenschutz.
Wenn die Länder an das Thema rangehen und beispielsweise auch die Flächen, die bereits geschützt sind, aus dem Schutz rausnehmen wollen, nicht mit mir.
Ab 2024, sagt Cem Özdemir, sollen die Vorgaben zum Fruchtwechsel und den Flächenstilllegungen dann aber gelten. Heißt, der Artenschutz muss ein Jahr warten.
Das waren Informationen von Uwe Jahn. Nach dem Großbrand im Berliner Grunewald läuft der Bahnverkehr wieder normal im Regional- und im Fernverkehr. Das sagt die Bahn heute. Unterdessen kämpft die Feuerwehr immer wieder mit auflodernden Bränden. Lukas Küte.
Ja, kannst du drauflassen, Mike.
Jetzt aber da abdrehen, dann hast du keinen Druck mehr. Also dann.
Die Polizisten, die hier zu hören sind, haben gegen Mittag schon zum vierten Mal an diesem Tag ihren Wasserwerfer vollgetankt. 10.000 Liter passen da rein. Zum Vergleich, in eine Badewanne passen etwa 120. So viel Wasser brauchen die Einsatzkräfte, um die Glut- und Brandnester um den Sprengplatz herum zu löschen.
Kommt halt immer darauf an, wie viel die Leitung hergibt. Solange der andere noch mit dran ist, wird die Leitung natürlich für zwei geteilt. Logisch, dann dauert es länger.
Wie oft tankt ihr hier so auf am Tag?
Hat er mal durchgehauen bis jetzt. 40.000?
Polizist Peter Müller aus Berlin zieht den Schlauch ab. Jetzt geht es zurück in den Wald. Jeder kennt hier sein Einsatzgebiet. Die Polizisten und Feuerwehrleute löschen um den Sicherheitsradius von 500 Metern herum den Wald. Und der Sprengmeister bewegt sich innerhalb dieses Bereichs und inspiziert den Sprengplatz. Feuerwehrsprecher Mario Witt.
Das heißt, er hat zum einen selbst eine visuelle Erkundung, die er ständig vornimmt, in einem gepanzerten Fahrzeug, wo er auf das Gelände eindringt. Und wir haben aber auch noch die Bewertung der thermografischen Bilder, die die Drohnen anfertigen, und natürlich auch die Luftbilder.
Er und ein Löschroboter aus Niedersachsen sind die einzigen, die auf den Sprengplatz dürfen. Hier liegen unter anderem Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg unkontrolliert herum. Zudem ist der Boden sehr heiß, was die Gefahr einer möglichen Detonation vergrößert. Der Löschroboter soll die Bereiche mit Wasser abkühlen.
Das ist das, was uns hier quasi auch immer zeitlich so ein bisschen nach hinten wirft. Also das heißt in dem Fall nicht, dass wir hier nicht im Plan sind, sondern dass wir einfach bestimmte Dinge zeitlich nicht ganz festlegen können, wann wir diese erledigt haben, um den nächsten Schritt zu machen.
Und damit heißt es warten auf den Sprengmeister. Bis dahin bleibt die angrenzende Autobahn Avus bis auf Weiteres gesperrt. Seit Samstag läuft immerhin wieder der Regionalbahnverkehr. Denn die Schienen liegen außerhalb des Sperrradiuses für die Bevölkerung, der 1000 Meter misst. Es ist zu erwarten, dass Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr noch Tage, wenn nicht Wochen, mit dem Brand im Grunewald und den Kampfmitteln auf dem Sprengplatz zu tun haben werden. Wer sich ebenfalls am Einsatzort aufhält, ist Gunnar Heiner von den Berliner Forsten.
Ich rechne damit, dass dieses Ereignis, was meines Wissens der größte Waldbrand seit dem Zweiten Weltkrieg bei Berliner Forsten ist, noch Folgen haben wird. Also dass man durchaus Gelder umschichtet, um bestimmte Gefährdungslagen, die wir ja auch in anderen Waldgebieten haben, aus alter Munition, schneller, vielleicht etwas schneller zu beräumen.
Doch zunächst muss sich um den Grunewald gekümmert werden, und zwar auch um eine Herde von Schafen, die sich ebenfalls im brenzligen Bereich aufhält.
Da darf keiner ran. weil das ist Gefährdungsbereich. Also ja, und versorgt wurden sie vorgestern mit einem Wasserwerfer, wurden die Behälter wieder gefüllt, sodass die Schafe etwas zu saufen haben.
Und dann kann man auch nur noch von Glück reden, dass weder ein Schaf oder ein Mensch zu Schaden gekommen sind.
Aus Berlin meldete sich Lukas Küte. Bis heute sollten die Manöver des chinesischen Militärs rund um Taiwan laufen. Offenbar haben chinesische Kriegsschiffe heute erneut die inoffizielle Pufferzone zu Taiwan überschritten. Und China hat auch schon klargemacht, es wird auch in der Zukunft regelmäßig solche Übungen geben. China beansprucht die selbstverwaltete demokratische Insel für sich. Astrid Freieisen.
Die chinesischen Manöver rund um Taiwan seien ein Katz-und-Maus-Spiel auf hoher See, zitiert Reuters einen Insider. Ballistische Raketen flogen über Taiwan hinweg, chinesische Kampfdrohnen und Jets nahmen Kurs auf die Insel. Laut Reuters hätten in der Meerenge chinesische Kriegsschiffe versucht zu kreuzen, taiwanische Schiffe hätten sich ihnen in den Weg gestellt. Ob dabei die inoffizielle Trennungslinie zur 12-Meilen-Zone rund um Taiwan tatsächlich überschritten wurde, darüber gibt es widersprüchliche Nachrichten. Für einen solchen Fall wäre das taiwanische Militär verpflichtet einzugreifen. Dessen Abwehrsysteme wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Die größten chinesischen Manöver der Volksbefreiungsarmee bei Taiwan seit Mitte der 90er Jahre sollen die Angriffsbereitschaft der kommunistisch geführten Volksrepublik auf die demokratische Inselrepublik testen und eine Blockade vorbereiten. Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigt seit Jahren an, sich Taiwan notfalls mit Gewalt zu holen, das er als Teil seines Staates sieht. Beobachter in China, Taiwan und im Westen halten die Situation zwar für sehr gefährlich, aber sehen keine sofortige Kriegsgefahr. Der amerikanische Militärexperte Timothy Heath sagte der Hongkonger Zeitung South China Morning Post, die Manöver deuteten auf eine Blockade Taiwans hin. Dann wären Routen betroffen, durch die 90% der weltweiten Handelsschiffe fahren. Planmäßig müssten die Manöver rund um Taiwan nun beendet sein. Peking kündigt laut South China Morning Post aber bereits für kommende Woche neue Manöver an, allerdings hunderte Kilometer nördlich von Taiwan. Sie sollen bis in den September hineinreichen.
Über die Lage in Taiwan berichtete Astrid Freieisen. Jetzt schauen wir noch auf einen Frachter, der neben Mais auch ganz viel Hoffnung an Bord hat. Das ist nämlich der erste Frachter, der seit dem Ende der Hafenblockade die Ukraine verlassen hat. Der sollte heute im Libanon ankommen. Allerdings scheint das nicht der Fall zu sein. Das Schiff scheint den Anker ausgeworfen zu haben. Thilo Spanhell.
Wann und ob die Razzoni ihre Fahrt in Richtung Libanon fortsetzen wird, das scheint aktuell niemand zu wissen. Man warte auf Informationen, so der ukrainische Botschafter Ihor Ustasch in Tripoli.
Politically it was very clear decision.
Politisch war es eine klare Entscheidung. Der erste Frachter aus Odessa soll im Libanon einlaufen. Doch es gibt auch noch andere Akteure, wirtschaftliche Akteure, die ihre Verhandlungen erst noch abschließen müssen. Ich hoffe, man findet bald eine Einigung.
And I hope it will be done.
Das Schiff steht derzeit im Rampenlicht der internationalen Berichterstattung. Denn die Razzoni war der erste Frachter, der nach dem Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine den Hafen von Odessa verlassen konnte.
Our political decision is still in force.
Unsere politische Entscheidung ist immer noch in Kraft. Wir wollen dem Libanon helfen. Und aktuell warten immerhin noch 20 weitere Schiffe auf die Genehmigung, in Odessa ablegen zu können und die Häfen der Region anzusteuern.
From Odessa to the countries of region.
Doch nicht nur politisch ist die Lieferung von Bedeutung. Der Libanon braucht dringend wirtschaftliche Unterstützung. Dort herrscht eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise. Nahrungsmittel haben sich in den vergangenen 3 Jahren deutlich verteuert. Und der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Weizen im Libanon oft nur noch auf dem Schwarzmarkt zu bekommen ist. Diese Versorgungsengpässe zwingen Bäckereien im Land immer wieder dazu, ihre Arbeit für einige Tage einzustellen. Die Ukraine versucht, eine Hungerskrise im Nahen und Mittleren Osten zu verhindern. Zur Not machen wir das auch auf alternativen Routen. Doch trotz der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Frachters scheinen hinter den Kulissen einige Dinge ungeklärt geblieben zu sein. So berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass die libanesischen Ministerien für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft keine Informationen darüber hätten, wer den Mais an Bord der Razzoni eigentlich gekauft hätte.
I can predict that still negotiations are in process.
Er könne lediglich bestätigen, dass immer noch Verhandlungen stattfinden. So der ukrainische Botschafter in einer knappen Antwort auf die Frage, wo es denn aktuell eigentlich hakt. Bis auf Weiteres bleibt also unklar, wann und ob die Razzoni ihre Reise Richtung Libanon fortsetzen wird.
Das waren Informationen von Tilo Spanhell und damit kommen wir zum Sport mit Matthias Friebe.
Erster Bundesligaspieltag der neuen der 60. Saison und heute Nachmittag gab es dabei ein Ergebnis, mit dem man so vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Der VfB Stuttgart, fast Absteiger der Vorsaison, holt beim 1:1 einen Punkt gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Kersten Eichhorn.
27 Torschüsse, aber nur ein Treffer. RB Leipzig war nicht zufrieden mit dem Unentschieden in Stuttgart. Der VfB wehrte sich mit Haut und Haaren, hatte mit Florian Müller auch einen überragenden Keeper im Kasten und konterte die frühe Führung der Leipziger zu diesem Zeitpunkt überraschend. Nach Christoph Nkunkus 0:1 nach 8 Minuten schoss Stuttgarts junger Franzose Ahamada in der 31. Minute mit schönem Schlenzer das 1:1. RB Leipzig war nach der Pause das dominante Team, drückte Stuttgart minutenlang in den eigenen 16er. Was fehlte, war aber der erfolgreiche Torschuss. Vielleicht hilft demnächst Rückkehrer Timo Werner weiter. Zu seiner möglichen Verpflichtung wollte sich RB-Coach Domenico Tedesco nach Spielende aber nicht äußern.
Für viel Wirbel sorgten gestern die Kontrollen der Wolfsburger Polizei gegen Bremer Ultras. Auch heute wird darüber weiter gesprochen. Hubertus Hess-Grunewald, der Präsident von Werder, sagte gegenüber Radio Bremen.
Ich habe jetzt ein Video gesehen, das im Netz kursiert, wo ich ziemlich erstaunt bin, weil das war eine richtig friedliche, überhaupt nicht aggressive Atmosphäre. Und ich habe eher die Fassungslosigkeit der betroffenen Fans gesehen, die da standen und auf einmal über Lautsprecherdurchsagen mit solch massiven Ankündigungen konfrontiert wurden. Auch, dass polizeiliche Zwangsmaßnahmen angekündigt wurden. Und dass dann ein erheblicher Teil der Fanszene daraus für sich die Konsequenz zieht, zu sagen, wir reisen unter diesen Umständen lieber ab. Dafür kann ich schon Verständnis aufbringen.
Hess-Grunewald forderte ein Umdenken, eine, Zitat, politische Korrektur von den Entscheidungsträgern. Im Abendspiel zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 steht es jetzt gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit 0:0. Nicht auf dem Platz steht dabei Köln-Stürmer Anthony Modest. Er wird wohl nach Dortmund wechseln. Dort sucht man ja einen Ersatz für den erkrankten Sebastian Haller. Nesrin Enerbolsi berichtet.
Die Anzeichen für einen Wechsel hatten sich bereits am Vormittag verdichtet. Gerade hat Kölns Geschäftsführer Christian Keller offiziell bestätigt, dass auf Wunsch von Anthony Modest der FC und Borussia Dortmund eine mündliche Einigung über seinen Wechsel getroffen haben. Die endgültige Bestätigung des Transfers soll nach dem Medizincheck erfolgen, der für morgen geplant ist. Der Franzose hat einen laufenden Vertrag bis 2023. Damit hat der FC nur noch in diesem Sommer die Chance auf eine Ablöse für ihren Topstürmer.
Wir schauen noch in Liga 2. Da hat Aufsteiger Kaiserslautern heute den Sprung auf Rang 2 geschafft. Vom 1:0 Heimsieg, vom 2:1 Heimsieg gegen den FC St. Pauli meldet sich Detlef Lindner.
Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in dieser Saison unbesiegt, gewinnt nach einem leidenschaftlichen Fight verdient gegen den FC St. Pauli. Ein früher Bilderbuch-Kopfball von Beuth zur 1:0-Führung spielte dem FCK in die Karten. Die eigene Defensive blockte die harmlosen Angriffe der St. Paulianer meist ab. Pauli mit der Spielkontrolle, Lautern macht aber in der Schlussphase durch Redondo nach Beuth-Vorarbeit das 2:0, ehe Medic noch auf 2:1 verkürzen konnte. Herausragend beim FCK, wieder einmal Terence Beuth, der die Pauli-Abwehr alleine beschäftigte und dazu noch aus 2 Metern den Pfosten traf. Interessant übrigens die Analyse von FCK-Trainer Dirk Schuster, der von einem glücklichen Sieg nach einer schlechten Leistung sprach.
Die beiden anderen Aufsteiger mussten dagegen Heimniederlagen hinnehmen. Eintracht Braunschweig unterlag Darmstadt 0:1 und bleibt Letzter. Magdeburg verlor 1:2 gegen Kiel. Die Energiekrise erreicht auch den Sport. Was heißt das aber für den Profisport und vor allen Dingen den Fußball in der Bundesliga? Ilja Kenzig, Geschäftsführer vom VfL Bochum, glaubt, dass es schmerzhaft werden könnte. Im Deutschlandfunk-Interview sagt er, man müsse sich nämlich grundsätzliche Fragen stellen und bald dann auch erklären.
Wieso in der allerersten Qualifikationsrunde für die Conference League eine Mannschaft aus Island nach Kasachstan fliegen muss und umgekehrt, um 90 Minuten Fußball zu spielen? Das macht keinen Sinn mehr, wenn man von Ressourcen redet, bis hin zu Spielplänen, also da Flutlichtspiele. Es geht ja leider nicht um die Kosten, ne? Es ist Symbolpolitik, aber in Frankreich wird man wahrscheinlich sehr schnell dahin kommen. Ich rede ja da nicht gegen den Fußball, will ja auch kein Nest beschmutzen, aber ist es denn in einer heutigen Welt, wo die Ressourcen immer knapper werden, akzeptabel, dass die Clubs ihren Fans jedes Jahr ein neues Trikot verkaufen? Diese Denke haben wir vielleicht nicht, aber die Generation von morgen kommt damit und das meine ich, dass das für den Fußball schmerzhaft wird.
Das vollständige Interview mit noch mehr grundsätzlichen Fragen mit Ilja Kenzig vom VfL Bochum gibt's dann gleich in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr. Dann schauen wir auch nochmal grundsätzlich auf die Energiekrise, blicken zur Situation der Schwimmbäder und fragen auch den Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, wie er sich die im September beginnende neue Saison vorstellt.
Das war Matthias Riebe mit den Infos aus dem Sport. Vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie's gut.